Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den Tischgesprächen. Du lachst immer so.
Ja, ich freue mich immer, weil du machst es immer so sympathisch, Malte.
Oh, danke, lieber Knut.
Du musst dich auch anlachen. Danke. Aber bitte mach weiter.
Ja, wir haben ein Konfliktthema heute.
Genau, und wir beide gehen da so harmonisierend dran, das ist schon mal ein Fehler.
Ja, genau.
Ich wollte ja Rollen verteilen und mich fetzen, aber das wollte Malte nicht. Habe ich letzte Folge gesagt. Ich mache Paulus, du machst Jakobus.
Okay, wir werden uns fetzen.
Du machst die Struhe nach Epistel und ich mache das.
Und ich werde sie siezen. Man kann sich doch leichter streiten, wenn man sich siezt.
Ist das so?
Spaß beiseite. Worum geht's? Es gibt Dinge, auf die man in der Bibel stößt, die einem schwer im Magen liegen. Und zwar, weil sich manche Dinge auch nicht so reimen. Da gibt es manche Sätze, die klingen ziemlich widersprüchlich. Auf den ersten Blick. Ich lese mal zwei Sätze aus der Bibel vor. Den einen findet man im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 28. Ich lese ihn mal in der Luther-Übersetzung vor. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Zentralsatz der Reformation. Und jetzt gibt es einen anderen Satz aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2, Vers 24. Da steht, so seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Und jeder, der das liest, denkt, ja, was stimmt denn nun? Welcher dieser beiden Sätze ist denn nun sachgemäß? Man kann natürlich anfangen, viel über Paulus zu reden. Römer 3, ist das, was Luther hier übersetzt, ganz richtig übersetzt?
Oder hat er da einen allein eingefügt? Also das, wissen wir, dass er das allein eingefügt
hat? Genau, dieses allein durch den Glauben hat Luther eingefügt.
Wobei auch katholische Theologen inzwischen sagen, das ist eingefügt, aber inhaltlich ist es richtig.
Richtig,
also das verfälscht den Text nicht, sondern macht deutlich was. Also ja, das steht bei Paulus nicht im Original, aber genau darum geht es.
Das ist die inhaltliche
Pointe. Ich habe ehrlich gesagt aber nicht nachgeguckt, ob das bei Jakobus genauso ist mit dem allein. Aber spielt auch jetzt nicht so die Rolle.
Also es gibt ja manche Dinge in der Bibel, über die man stolpert und wo man sich denkt, na gut. Also nicht jede Ungereimtheit, die man findet, trifft einen persönlich gleichermaßen.
Die Reihenfolge der Versuchungen bei der Versuchungsgeschichte sind in zwei unterschiedlichen Evangelien unterschiedlich erzählt. Also die Reihenfolge, wie der Teufel versucht, Jesus reinzulegen. Und da kann man jetzt natürlich sagen, ja, aber wie war es denn jetzt wirklich? Was ist die echtere Geschichte? Aber trotzdem hat das keine große Relevanz, dieser Widerspruch an der Stelle.
Kann man auch irgendwie mit umgehen. Das ist irgendwie eine schöne intellektuelle Übung.
Ja.
Aber das ist jetzt ja hier eine persönliche Frage. Weil hier geht es um die Frage, wie werde ich am Ende gerettet? Wie ist das mit meinem Heil? Und wenn ich nun
durch Werke oder nicht durch Werke?
Und ich habe gelernt, wenn ich gut hier evangelisch, wenn man die Tischgespräche zugehört hat,
ja,
dass es allein Gnade ist. Und auf einmal stoße ich da auf einen Vers, der was anderes sagt. Und die Frage ist ja, wie gehe ich jetzt damit um? Und das ist tatsächlich, wenn ich so mal in unser Fragenarchiv gucke, ich habe so eine, die Word-Datei der Schande.
Das so alle Fragen, die eingegangen genau sind und die wir nicht beantwortet haben.
Die ist ungefähr 80 Seiten lang tatsächlich. Und auf dieser Word-Datei der Schande sind auch mehrere Fragen zum Thema, wie ist das eigentlich mit dem Jakobusbrief? Gerade Jakobusbrief Kapitel 2, wo das doch irgendwie so anders klingt, als das, was Paulus schreibt.
Anders steht, sagen wir es, anders steht, nicht anders klingt. Du schwächst das schon immer so ab.
Ich werde das schon immer so ab.
Warum? Weil Malte ein Ireniker ist. Das heißt, er ist jemand, der den Frieden mag. Und Malte möchte immer gerne harmonisieren.
Das lasse ich jetzt mal unkommentiert erstmal so stehen.
Seht ihr? Nicht mal da traut er sich zu widersprechen.
Das sei ferne. Auf jeden Fall noch vielleicht ein kleiner Hinweis. Guck mal, wir machen jetzt mal ganz, ganz ungeniert Eigenwerbung. Wir haben ja beide auch vor einem halben Jahr über diesen Text gepredigt aus dem Jakobusbrief, Kapitel 2. Und wen das interessiert, der kann tatsächlich mal auf YouTube nachgucken. Bei mir findet man unter meinem Namen einen Predigtkanal. Und bei dir in deiner wunderbaren Gemeinde, Kirche Schmalfeld.
Gnadenkirche Schmalfeld. Genau, ja, stimmt. E-Mail-Adresse www.kirche-schmalfeld.de. YouTube-Kanal. Und das Datum habe ich aber nicht mehr im Kopf. Was war denn das?
Herbst irgendwo. Kann man ja alles nachgucken.
Genau, guckt, hört euch alle Predigten an, da predige auch nicht nur ich, auch andere gute Leute und dann findet ihr das irgendwann.
Genau, wie wir schon mal drüber gepredigt haben, aber wir wollen heute jetzt nochmal bei den Tischgesprächen darüber reden, über das Verhältnis Jakobus-Paulus. Ich würde gerne was Grundsätzliches dazu sagen, wie man damit umgeht, wenn zwei Dinge sich nicht reimen. Das habe ich übrigens von dir, lieber.
Ja, ich wollte das gerade loben und dann merkte ich, das wäre ein Eigenlob geworden.
Ja,
ich mag das mit dem Reimen.
Genau. Warum magst du das mit dem Reimen lieber als mit dem Widerspruch?
Weil, also hier, finde ich, haben wir tatsächlich auch einen Widerspruch an dieser Stelle. Aber ich finde das nicht immer richtig Ich finde das nicht grundsätzlich, also ich finde, wir haben in der Bibel häufiger Sachen, wo Dinge nicht zusammenpassen.
Das ist aber was anderes als ein Widerspruch.
Ungereimtheiten.
Ja.
Also man denkt, hier hakt es doch irgendwie. Ja. Und ich mag das mit Ungereimtheiten, weil ich glaube, dass Ungereimtheiten auch in der Literatur manchmal ein Stilmittel sind, um Aufmerksamkeit zu schaffen. Also bewusste, die werden bewusst eingesetzt, um den Leser dazu zu bringen, aufzumerken und zu sagen, ja, was ist denn hier los? Also das Beispiel, was ich da immer bringe, was ich sehr mag, ist ein Gedicht von Robert Gernhardt, Versagensangst. Ich leide an Versagensangst, besonders wenn ich dichte. Die Angst, die machte mir bereits manch schönen Reim zu schanden. Da merkt man, diese Ungereimtheit ist gewollt. Und so glaube ich, dass an manchen Stellen Gott in der Bibel tatsächlich auch Sachen sperrig macht, um uns aufzuwecken und ins Nachdenken zu bringen.
Ich sage es nochmal mit meinen Worten. Ich glaube ja, Jakobus ist Wort Gottes.
Ja,
glaube
ich auch.
Und man liest, kann das lesen. Und ich glaube auch, dass Gott mir da nicht was sagt, was sozusagen die Rechtfertigungslehre bei Paulus umstößt.
Glaube ich auch.
Das will er nicht erreichen. Das heißt, ich spitze es nochmal zu, auf einer gewissen Ebene passt Paulus und Jakobus, passen die zusammen. Die Gefahr, finde ich nur, ist, wenn das jetzt zu meiner Aufgabe wird, das zu harmonisieren und sozusagen in meinem Kopf schon herstellen zu müssen, wie das zusammenpasst, weil ich damit natürlich am Ende auch meine Vernunft zum Richter über Gott mache. Und das heißt, ich sage dem Gott, ich kann deinem Wort erst vertrauen, wenn meine Vernunft das abnickt. Und damit ist am Ende nicht mehr Gott die höchste Autorität, sondern meine Vernunft. Und da ist schon ein bisschen was schief.
Und da geht es mir genau mit wie dir. Also ich habe vorhin durchaus ernsthaft gesagt, dass von uns beiden, also Malte streitet sich weniger gern als ich.
Ich widerspreche nicht.
Ich streite mich auch gerne, weil ich grundsätzlich denke, dass man im Streit auch der Wahrheit näher kommen kann und vielleicht auch Lust dran habe.
Ja.
Aber, und da bin ich nicht so der Harmonisierungstypi, aber intellektuell mag ich es auch gerne, Dinge klar zu haben.
Ja.
Und wenn wir hier so unterschiedliche Aussagen haben, dann ist die Versuchung auch für mich da sozusagen eine Überaussage zu machen, in der die beiden Sachen harmonisiert sind, aber wo meine Aussage dann sozusagen die oberste Autorität hat und das andere in ein System gepackt hat. Also an dieser Stelle habe ich auch die Neigung zur Harmonisierung auf gedanklicher Ebene. Und das finde ich finde es auch grundsätzlich in Ordnung zu sagen, wie passen Sachen zusammen, aber ohne dass man dann, also es wäre gut, wenn man das macht, ohne die Sachen dann sozusagen in was abzubrechen, um sie dann irgendwie in sein System reinzuquetschen. Und wenn es nicht passt, schneidet man doch da an der Ecke vom Puzzleteil bis was ab und da und so weiter und wird ihm dann nicht gerecht.
Das ist immer die Grundgefahr, dass wenn man versucht, das Supersystem zu bauen, dass dann man irgendwo Bibeltexte entstellt.
Und ich glaube, dass Gott in seiner Vermittlung oft damit arbeitet, dass er uns auch Sachen hinlegt, die eine Spannung ergeben und dass die Wahrheit in dieser Spannung liegt, die auch ausgehalten werden muss.
Diese ewig lange Vorrede eigentlich nur deshalb, weil mein Ziel wäre es nicht zu sagen, am Ende geht jeder raus und sagt, ah, und jetzt geht alles auf. Jetzt flutscht das jedes Mal so. Wenn ich
ja, flutscht nicht, wobei, also bei meiner Predigt, ich war eigentlich ganz zufrieden, aber trotzdem kam hinterher jemand zu mir und sagte, also wie ist das denn jetzt? Müssen wir was tun oder nicht?
Ja.
Und das hat mich nicht befriedigt. Da habe ich gedacht, das ist doch noch komplizierter als, da bin ich nicht zum Ziel gekommen mit der Predigt.
Lass uns vielleicht doch mal ein paar Dinge sagen, die mir helfen, den Jakobusbrief zu verstehen. Es geht im Jakobusbrief hier um einen ganz bestimmten Kontext, das hatten wir immer, in der Jakobus diskutiert. Was ist das Problem? Das Problem ist ja, an die Christen, an die er schreibt, offensichtlich in den Gemeinden Missstände gibt. Da gehen Dinge schief. Und das Problem ist, dass diese Missstände auch fromm angemalt werden. Also Jakobus nennt da so ein paar Beispiele. Zum Beispiel, es gibt eine Sitzordnung in den Gemeinden. Und zwar die, die mehr Geld haben, die kriegen die besseren Plätze. Und die, die wenig Geld haben, kriegen die nicht so guten Plätze. Und bei denen kümmert man sich auch nicht um die Probleme. Es gibt hier, Jakobus sagt ja im Grunde, Friede sei mit dir.
Ja, wenn jemand Hunger hat oder so
genau.
Und Not hat. Und dann so ist die Antwort, Friede sei mit dir und man geht weiter.
Genau, das muss man sich so vorstellen, als ob irgendwie bei uns, wir feiern sonntags Gottesdienst und kommen Leute und sagen, wir haben echt Hunger, könnt ihr uns nicht helfen? Wir sagen, das können wir nicht, aber wir können für dich beten.
Ja. Und dich segnen.
Und dich segnen.
Und danach gehen wir schön essen.
Hm. Er sagt Jakob, das geht nicht. Und in dem Zusammenhang sagt er, da ist auch im Glauben was schief. Und deswegen redet er und sagt, es gibt sowas wie einen falsch verstandenen Glauben, wie ein, er benutzt hier das Wort auch in Jakobus 2, einen nutzlosen Glauben. Und wenn man so ein bisschen in die Literatur guckt, das Wort, was Jakobus für nutzlos benutzt, das benutzen andere in der Antike wie Philo oder Josephus für fruchtlos. Mhm. Auch der zweite Petrusbrief benutzt das für fruchtlos, das Wort. Und das ist wiederum so eine Bildwelt, wo man denkt, ah, okay, Jakobus geht es hier um einen Glauben, der offensichtlich keine Früchte trägt. Wo es irgendwie diesen Übersprung oder diesen Übergang ins Ethische, das natürlich Glaube natürlich durchaus Konsequenzen hat für die Ethik, wo das offensichtlich in der Gemeinde nicht ankommt. Und das ist, wenn man auch die Paulusbriefe liest, etwas, was Paulus auch immer wichtig ist, dass der Glaube Früchte trägt, dass er Konsequenzen
5:22,
hat.
Dass der, genau.
Jakobus tut das in einer anderen Sprache. Und ich finde, das ist immer auch so eine, das war für mich auch nochmal so ein Lerneffekt, wenn ich so denke, wie ich so als Teenager geglaubt habe. Man lernt ja in der Bibel manchmal eine Vokabel und da hat man diese Vokabel verstanden und trägt dann diese Vokabel überall in der Bibel ein.
Ja.
Und ich muss mir ja klar machen, dass Menschen ja Wörter in verschiedenen Zusammenhängen mit verschiedenen Bedeutungen und verschieden aufgeladen und mit verschiedenen Nuancen benutzen. Und wenn ich quasi, also, und Jakobus benutzt sehr viele ähnliche Worte wie Paulus.
Er benutzt zum Teil die gleichen Wörter. Aber füllt sie anders.
Dieses mit dem Glauben, das finde ich, ist auch so ein. Er benutzt ja das in dem Beispiel mit den Dämonen.
Ja.
Und sagt.
Das finde ich ist für mich ein Schlüssel.
Thema. Ich will ja nicht alles. Ich quatsch. Also. Ich bin ja so ein friedliebender Mensch. Ich will dir ja nicht die Rede. Die Redeanteile möchte ich Ihnen, Bruder
Nippe. Danke. Jakobus, der sagt, der Glaube allein reicht nicht. Bringt dann als Beispiel, sagt er, du glaubst an Gott. Toll für dich, die Teufel glauben oder die Dämonen glauben es auch und zittern.
Ja.
Und da sagt er, das wird als Beispiel, dass der Glaube nicht reicht. Und an der Stelle merkt man aber, dass Jakobus an dieser Stelle Glaube ganz anders benutzt als Paulus, weil bei Paulus der Glaube immer einen Beziehungs-, einen Vertrauensaspekt hat und Jakobus hier an dieser Stelle in diesem Beispiel ja deutlich macht, hier geht es nur um ein Fürwahrheit, nur um eine Existenz, denn das ist ja das, was für die Dämonen gilt, dass sie sagen, ja, es gibt Gott und da ist ja kein auf ihn hören, auf ihn vertrauen und so weiter.
Ja.
Und deswegen, an der Stelle merkt man, ich kann sozusagen diese beiden Begriffe nicht einfach austauschen und deswegen gibt es hier eben nicht diesen direkten Widerspruch. Und nun kann man sagen, ja, Jakobus hat ein unterentwickeltes Glaubensverständnis.
Nee.
Könnte man sagen.
Ja.
Diese strohende Epistel. Also man könnte ja sagen, der Jakobus hat nicht richtig verstanden, was Glaube ist, dass er hier so einen Quatsch schreibt.
Ja, nicht richtig.
Das ist ja kein richtiger Glaube. Oder man könnte sagen, warum macht Jakobus das? Ist es vielleicht eine Stärke auch der Bibel, dass sie das unterschiedlich benutzt? Macht Jakobus das zum Beispiel, um einen Glaubensbegriff, der in seiner Gemeinde vertreten war, direkt aufzunehmen und darauf zu antworten und zu sagen, nein, also das, was ihr der Glaube meint, das reicht nicht. Also darin auch die Stärke zu entdecken. Das wäre mein Appell.
Total. Und ich kenne ja.
Wieder Zustimmung von dir.
Ausnahmsweise mal doch, Bruder Nippe. Ich kenne tatsächlich viele Menschen, die so reden. Die sagen, der und der glaubt an Gott. Und damit meinen die eigentlich nur, sie halten die Existenz Gottes für sehr wahrscheinlich.
Oder für gegeben.
Aber es geht darum, gibt es Gott oder gibt es nicht? Das ist eine Tatsachenaussage. Das ist keine Beziehungsaussage, keine Vertrauensaussage. Und ich finde es wirklich mal eine spannende Übung. Am Markus-Evangelium sieht man das besonders deutlich. Wir lesen ja die biblischen Texte immer so, Jesus ist Gottes Sohn. Das ist so gegeben. Also das weiß man, bevor man ein Evangelium liest. Aber wenn man das mal nicht voraussetzt und mal guckt, wer sagt im Markus-Evangelium, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und wer checkt es wann? Dann gibt es eine erstaunliche Beobachtung, dass die Jünger das ganz, also das relativ spät kommt. Und dann nachher Markus Evangelium, der Hauptmann unter dem Kreuz sagt, dieser war wahrhaftig Gottes Sohn. Aber die es mit am ersten begreifen, schon im ersten Kapitel des Markus Evangeliums, sind die Dämonen. Das heißt, die Dämonen sind die, im Gegensatz zu den Menschen, die sofort wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Aber das macht sie ja noch nicht zu Christen.
Ja.
Weil sie nämlich zittern. Das ist ja das, was Jakobus sagt. Und zittern ist der Inbegriff von Nichtvertrauen haben. Wir hatten ja gesprochen über Adam und Eva, die sich verstecken vor Gott, weil sie Angst haben vor Gott. Als Inbegriff des Nichtglaubens. Also zittern ist eigentlich der Inbegriff von Nichtvertrauen. Deswegen geht es Jakobus hier bei dem Glaubensbegriff, den er hier benutzt, um einen für wahr halten.
Das mit dem Zittern ist jetzt interessant, weil ja, da fällt mir die nächste biblische Gegengeschichte ein. Ne? Philipperbrief.
Ja, schafft das Heil.
Mit Furcht und Zittern, ja, da werden wir dazu aufgefordert. Also da würde man auch wieder sagen, ist das hier ein anderes Zittern. Aber den Verweis auf Genesis finde ich super. Wenn man Eva in dem Moment, kurz bevor sie die Frucht isst, wenn man sagen würde, glaubt Eva an Gott, würde Jakobus sagen, ja, denn sie stellt die Existenz Gottes nicht in Frage. Und Paulus würde sagen, nein, weil sie vertraut ihm nicht mehr. Sie glaubt ihm nicht mehr. Sie glaubt der Schlange mehr. Also an der Stelle wäre der Unterschied auch deutlich.
Und es ist gut, dass es beide Glaubensbegriffe in der Bibel gibt, weil es beide Dimensionen von Glauben auch sprachlich gibt. Das ist hier ähnlich, wenn wir Diskussionen führen wie, glaubst du an den Klimawandel? Ne, die Frage ist ja, was meint die Frage? Dann sag ich, ich kenne ja manchmal, andersrum, ich kenne manchmal die Diskussion mit Leuten, wenn die Frage ist, glaubst du an den Teufel? Dann sagen sie, nee, ich glaube nicht an den Teufel, ich glaube an Jesus.
Ja.
Das beantwortet aber die Frage nicht, weil die Frage, glaubst du an den Teufel, nämlich nicht ist, wem vertraust du, sondern gehst du von der Existenz an. Und wenn ich sagen würde, ich glaube nicht an den Klimawandel, sondern ich glaube an Jesus, habe ich die Frage auch nicht beantwortet, weil ich verschiedene Glaubensbegriffe verwende. Will nur sagen, das Wort Glaube, ich will nur für semantische Präzision werben.
Glaubst du an den lieben Gott oder an Gnua? Ich glaube an die Deutsche Bank, denn die zahlt auch in bar. Kennst du das noch? Nee, ne?
Nein.
Du bist zu jung. Okay. Das ist Müller-Westernhagen.
Wo sind wir hier?
Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz, ist eine Liedzeile. Mensch. Da wird es auch deutlich.
Für uns.
An die Deutsche Bank glaubt man nicht so wie an Gott.
Für unser älteres Publikum gibt es auch Bonbons hier.
Das, wir hatten mal eine theologisch reiche deutsche Popmusik. Eine gute Sache, wo man auch die Unterschiede gut, die Unterschiede, aber auch die, ich nenne es mal Schnittpunkte gut durchbuchstabieren kann, sind die Beispiele von biblischen Gestalten, auf die sie eingehen.
Also Paulus und Jakobus.
Genau. Mhm. Beide zum Beispiel bei Abraham. Also sie bringen beide Abraham als Beleg für ihre Sicht.
Ja.
Und beziehen sich da auf unterschiedliche Stellen. Wobei ich glaube, also ich glaube, dass sie sich eigentlich im Kern nicht uneins sind. Ich glaube, wenn man sie zusammenpacken würde, würden sie diskutieren, um dann irgendwann zu merken, nee, wir sind uns eigentlich einig. Das wäre vielleicht nicht ganz klar. Ich habe mal in einem Kommentar das Bild gefunden, dass sie nicht, obwohl sie gegensätzliche Dinge sagen, nicht gegensätzliche Standpunkte vertreten, sondern, das Bild fand ich gut, sie teilen den gleichen Standpunkt, stehen Rücken an Rücken und reden in unterschiedliche Richtungen.
Mhm. Also stehen, ja. Mhm.
Und natürlich, wenn du sie auseinandernehmen würdest und sie gegenüberstellen würdest, dann könnte es sein, dass es dazu Klärungsbedarf käme. Aber gehen wir mal auf die Abraham-Sache ein.
Also beide, Paulus im Römerbrief und auch im Galaterbrief und Jakobus, bringen Abraham als Gewährsmann ins Spiel, beziehen sich aber auf unterschiedliche Punkte innerhalb der Biografie.
Ja, genau.
Und zwar auch chronologisch. Und jetzt kommt die Chronologie, wird sie wirklich wichtig. Und die ist schon bei Paulus selbst ja wichtig, diese Chronologie. Weil es gibt ja eine Beobachtung. Ich fange jetzt mal an. Ich bin erstmal nur bei Paulus. Wann wird Abraham eigentlich beschnitten? Genesis 17.
Das ist spät, ja.
Das ist relativ spät, also eher später.
Genau, ja.
Und damit geht ja auch so eine gewisse Bundesverpflichtung einher. Also Abraham, also im Grunde ist ja in der jüdischen Bildwelt, in dem Moment auch verpflichte ich mich, auch die Tora zu halten, wo der Mensch beschnitten wird. Und das Interessante, und das, die Beobachtung macht ja schon Paulus, ist, das Gesetz kommt erst später. Am Anfang war ja schon da, also das ist jetzt Galaterbrief, war eigentlich die Verheißung da und dass Abraham Gott glaubt. Und dieses Glauben, dieses Vertrauen wird ihm zur Gerechtigkeit
gerechnet und das steht direkt danach.
Das steht davor, Genesis 15.
Ja, ich meine, genau, das steht, nachdem Abraham glaubt und es steht, bevor die Beschneidung kommt.
Exakt. Und das ist für Paulus auch schon so ein Argument zu sagen, Moment, ja, Abraham ist wichtig, Abrahams Geschichten sind wichtig, aber man muss schon auf die Chronologie achten. Und jetzt kommt Jakobus, der wiederum eine Abrahams Geschichte anführt, die aber innerhalb der Glaubensbiografie von Abraham noch später zu verorten ist. Nämlich, er geht auf die Geschichte 1. Mose 22 ein.
Opferung von Isaak.
Jetzt kommst du.
In Vers 21. schreibt Jakobus, ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opferte? Da bezieht er sich auf die Opferung, Genesis 22. Jetzt schreibt er weiter. Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. So ist die Schrift erfüllt, die da spricht. Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit geworden und er wurde ein Freund Gottes genannt. Aber dieses Schriftzitat ist ja jetzt vor der Opferung. Also er zitiert auch Genesis 15. Ich bin da mehr von Paulus geprägt. Bringt als Beleg etwas, was später passiert, wo Paulus genau sagen würde, genau, da ist es ihm zur Gerechtigkeit geworden und später zeigt sich das. Und dieses spätere Zeigen ist nicht der Punkt, ab dann war er gerecht.
Das ist sozusagen eine Frucht von dem. Also
richtig.
Man sieht an der Geschichte, in der Logik von Jakobus, man sieht an der Geschichte 1. Mose 22, dass er Gott vertraut. Und das sehen wir daran, wie er diesen Glaubensschritt geht da an der Stelle.
Und das ist jetzt, wir sind mehr von der Sprache Paulus geprägt, würde ich sagen. Ja. So würde Paulus das darstellen.
Deswegen steht auch übrigens eine Luther-Übersetzung, die das, glaube ich, sinngemäß übersetzt, in Vers 21, den du eben gelesen hast, als und nicht weil. Weil wäre ja ein begründender Zusammenhang, während als im Grunde einen temporalen Zusammenhang herstellt. Ist nicht Abraham unser Vater durch Werke gerecht geworden, als, nicht weil er seinen Sohn Isaak opferte. Dann möchte ich nochmal, Knut, auf eine Sache hinweisen, auch wenn sie unter so einem gewissen Harmonisierungsverdacht stehen könnte.
Ja.
Aber was mir auch nochmal in der Vorbereitung irgendwie deutlich geworden ist, dass auch Jakobus die Gnade drin hat bei sich, wenn man den Jakobusbrief liest. Und das ist etwas, wo man vielleicht manchmal genauer hingucken muss, weil vielleicht kann man noch mal sagen, warum Luther so ein bisschen auch gefremdelt hat mit diesem Text.
Ja.
Also Luther nannte den Text ja eine strohende Epistel, weil er in ihr die Gnade nicht so fand. Und das stimmt auf einer gewissen Ebene, weil vom Kreuz Christi, von der Auferstehung, das kommt tatsächlich so nicht vor. Also der Name Christus kommt, aber sozusagen diese großen Heilsmomente kommen im Jakobusbrief nicht vor.
Und ich glaube, ich habe mal einen ganz frühen Luthertext gefunden, wo er ganz positiv sich auf Jakobus bezog. Und ich glaube, Jakobus wurde ihm so ein bisschen aus der Hand geschlagen, weil als Luther anfing mit seinen reformatorischen Schriften, haben seine Gegner immer mit Jakobus argumentiert gegen ihn. Und dadurch mochte Luther ihn irgendwann nicht mehr so sehr, wie er ihn ursprünglich mal mochte.
Und man muss sich vielleicht noch mal klar machen, für uns ist ja die Bibel immer so ein abgeschlossenes Ding. Also die Kanonfrage ist für uns geklärt heutzutage. Was ist die Kanonfrage? Die Kanonfrage ist die Frage,
welche Bücher gehören in die Bibel rein und welche nicht?
Und die römisch-katholische Kirche hat die offizielle Liste der Bücher der Bibel für sich erst festgelegt auf dem Konzil von Trient nach der Zeit Martin Luthers. Das heißt nicht, dass es irgendwie die Christenheit sich immer unsicher war und man gar nicht wusste, was in der Bibel steht, aber es gab immer gewisse Unklarheiten. Die Unklarheiten gab es im Alten Testament mit den sogenannten Apokryphen. Das sind die, wenn man die katholische Bibel, die Einheitsbibel sich rausnimmt, da drin sind, die auch in unserer evangelisch-lutherischen Luther-Übersetzung auch drin sind, aber mit dem Hinweis, dass sie nicht der Heiligen Schrift gleich geachtet werden sollen. Und es gab diese Diskussion auch im Neuen Testament. Da gibt es die sogenannten Prolegomena und Antilegomena. Das heißt, die Frage, welche Briefe, vor allem, es geht um die Briefe am Ende, noch dazugehören, war nicht ganz klar. Und ich kenne tatsächlich sogar, das ist ein bisschen so ein Rabbit Hole hier, aber lutherische Theologen, sehr orthodoxe Theologen im 19. Jahrhundert, die noch sagen, ja, es gibt keinen Glaubenssatz im Neuen Testament, für den man nur die Antilegomena braucht. Also alle sind auch in den sogenannten Prolegomena, in den klaren kanonischen Schriften drin. Also sozusagen selbst noch vor 150 Jahren war es für lutherische Theologen, gab es immer noch so einen Raum, auch zu diskutieren. Also ich will nur sagen, Luther war nicht so einer, da gab es die feste Bibel und er hat angefangen, rumzumeißeln und zu sagen, ah, das Buch will ich raushaben, sondern das war noch tatsächlich auch in der Zeit mitunter auch noch Diskussionsgegenstand.
Ja, und also ich habe das gerade jetzt in völlig anderen Zusammenhang, nächsten Sonntag ist Offenbarungstext, dass auch bei der Offenbarung Luther mitgerungen hat, weil die Offenbarung sagt, glaube ich, nichts anderes als das, was Paulus sagt. Also,
wir haben da mal einen tollen Vierteiler mit Konrad Otto aufgenommen.
Aber sie sagt es in einer ganz anderen Weise.
Ja.
Und da muss man eine neue Lesart lernen. Und das muss man hier, glaube ich, auch. Und da war für Luther schon die Frage, also für Luther gab es schon Sachen, die waren mehr im Zentrum, weil die Sache darin klarer war und einfacher zugänglich. Und Sachen, die waren weiter draußen, weil er fand, dass da das nicht so deutlich oder so klar und so zugänglich war. So könnte man es, glaube ich, sagen.
Ich würde gerne noch mal trotzdem drei kleine Punkte nennen, wo ich bei Jakobus Gnade
warum Jakobus auch auf diesem Boden steht, auch wenn er das...
Wenn das nicht sein Thema ist, worum er gerade ringt mit der Gemeinde, sondern da ringt er eher darum, dass man auch...
Aber dass das seine Grundlage ist, auf der er steht und von der er ausgeht.
Kapitel 1, Vers 18, da schreibt Jakobus, Gott hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit. Ein wunderbarer Vers. Also wir werden neu geboren von Gott, ne? Nicht aus eigener Kraft, ne? Sondern es ist sein Wille und er tut es durch das Wort. Und diese ganze Sprache von Neugeburt ist natürlich eine, die irgendwie immer auch um das Thema Taufe herumschillert. Weil Taufe ja der Ort ist, wo ein Mensch neugeboren wird. Da gibt es ja auch viel in der Bibel, was Taufe und Neugeburt zusammendenkt. Und in dem Zusammenhang, wenn er dann Jakobus in Kapitel 2, Vers 7 schreibt, verlästern Sie nicht den guten Namen, der über euch genannt ist.
Genau, da ist dieses, der über euch genannt ist ja auch der Taufbezug.
Weil welcher Name wird über mich genannt? Also das ist der Name des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, in dem ich getauft werde als Christ. Das ist der gute Name, der über mich genannt wird. Das heißt eigentlich, Jakobus auch in diesem ethischen Ring spielt er auch auf die grundsätzliche Gnade an und sagt, hey, lebt ihr eigentlich entsprechend der Gnade, die euch neugeboren hat? Und dann, auch wenn das natürlich auch Jakobus auch die Frage hier von gerechtem Leben von einem eschatologischen Horizont diskutiert, also auch vor der Frage des Gerichtes, schreibt er kurz vor dem Abschnitt, um den wir hier gerade ringen, in Vers 13, die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Und deswegen würde ich sagen, ja, Jakobus geht es um ethische Konsequenzen auch von dem gerechtfertigten Menschen, aber er steht auch auf der gleichen Grundlage wie Paulus, der Grundlage der Gnade.
Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Wir sind nicht in alle Rabbit Holes reingegangen, aber...
Aber du willst mir jetzt nicht widersprechen auf der Zielgerade hier in unserem Podcast?
Nee, ich glaube, wir sind uns da einig. Wir sagen das auch, manche Dinge sagen wir auch unterschiedlich, Malte. Deutlicher und undeutlicher, aber...
Sehr gut. Ich hoffe, das hat euch... Das hat euch geholfen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jede Frage damit geklärt haben.
Nein, und es ist auch, also ich sage es jetzt mal ganz blöd, es ist auch nicht mein Ziel, dass ihr danach sagt, oh, jetzt brauchen wir uns das nicht mehr angucken, weil wir wissen jetzt, wie es geht. Malte und Knut haben uns das so erklärt, dass wir Paulus und Jakobus nicht mehr lesen müssen. Nein, nein, ich glaube, es ist gut, das zu lesen und sich reiben zu lassen und dazu bringen zu lassen, immer nochmal nachzugucken und also ich glaube, dass manche dieser Ungereimtheiten uns ein Reichtum darstellen und einen Anreiz darstellen. Die früher, sollen uns nicht durcheinander bringen. Entschuldigung.
Jetzt. Früher, als ich Computerspiele gespielt habe. Und wenn man nicht weiterkam, dann gab es immer so Lösungs...
Sehr lange her, also bestimmt schon 3 Tage, echt.
Dann gab es so Lösungsbücher.
Ja.
So, und dann kam man an einer kniffligen Stelle weiter, weil man die Lösung kannte. Das ist unser Podcast nicht. Das ist sozusagen die Bibel.
Wir sind kein Let's Play-Video.
Nee, genau. Sondern man muss sich weiter an der Bibel reiben und es geht nicht darum, sozusagen die Lösung zu haben. Und da hat man sozusagen das Rätsel einmal geknackt und dann kann ich den Text abgearbeitet ins Regal stellen. Sondern der soll mich ja mein ganzes Leben lang beschäftigen. In dem Sinne, schreibt uns gerne, wie ihr das empfunden habt. Eine E-Mail, kontakt@tischgespräch-podcast.de. Geht auch gerne auf unsere Homepage, tischgespräch-podcast.de. Da findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr unseren Podcast unterstützen könnt. Wir freuen uns auch über eine kleine finanzielle Unterstützung, weil das hilft, dass der Podcast produziert werden kann. Danke an alle, die das bereits tun. Ich bin gespannt, was wir in 2 Wochen machen. Darüber haben wir noch nicht geredet.
Nee.
Ihr werdet es dann hören.
Aber wir haben schon eine Vorschlagsliste.
Ja, die Liste der Schande.
Nee. Wir haben ja auch immer noch eine aktualisierte.
Ach so, ja.
Die,
wir werden sehen, was wir uns darauf zutrauen. Macht's gut, ihr Lieben, und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Tschüss.
Tschüss.